D-Radio Wissen. 100.
Es ist ein Schatz, der da lagert in Berlin. Ein Schatz, der noch nie vollständig geborgen wurde. Man weiß nicht, was noch alles drin ist. Eine Sammlung ist es von Stimmen aus aller Welt. Das Lautarchiv, gewissermaßen das Erbe von Wilhelm Dögen. Der Phonetiker hat 1915 damit begonnen, Stimmen zu sammeln. Es wundert ein bisschen, dass dieser Schatz noch nicht vollständig gehoben wurde, dass da schimmlige 100 Jahre alte Wachswalzen liegen, Magnettonbänder und keiner weiß, was drauf ist. Obwohl das alles in der Humboldt-Uni Berlin lagert. Und obwohl auf den Aufnahmen, die man gehört hat, wirkliche Entdeckungen waren. Dörte Fiedler hat sich es angehört.
Alle Pässe. Goodbye, Michael Lenny. Alle AOC.
Das ist samoanisch. Der Text eines Liedes, eines Abschiedsliedes, gesprochen von einem jungen Mann samoanisch-englischer Abstammung. Der Mann heißt Peter Meredith. Er ist 25 Jahre alt. Wir werden ihn noch besser kennenlernen, aber dazu später. Die Aufnahme jedenfalls ist aus dem Jahr 1917. Und dass es sie gibt, verdanken wir diesem Mann.
Jetzt hören Sie mal eine Platte, die uns den Urrundfunk gibt, nämlich die Trommelsprache der Neger. Seit tausenden von Jahren benutzen da die Neger eine Nachrichtensprache, eine Sprache, die Nachrichten verbreitet durch ganz bestimmte Trommelzeichen.
Diese begeisterte Stimme gehört einem Herrn des vorigen Jahrhunderts, Wilhelm Dögen.
Da gibt es zunächst, wie beim Rundfunk, auch Ankündigungszeichen. Und so hören Sie jetzt mal ein Ankündigungszeichen. Wir haben also ganz deutlich gehört, di da dam dam dam. Jetzt weiß jeder Neger, dass jetzt eine ganz wichtige Nachricht kommt.
Er war Englischlehrer, Phonetiker und Leiter der Lautabteilung in der Preußischen Staatsbibliothek. Vor allem aber war er technikbegeisterter Pionier in der Verwendung damals moderner Aufnahmetechniken. Er lebt natürlich heute nicht mehr. Seine Stimme aber ist konserviert und somit irgendwie unsterblich. Die Aufnahme habe ich aus einem der ARD-Rundfunkarchive. Sie stammt aus dem Jahr 1952. Da war er bereits 75. Ein rüstiger Gentleman mit Schnauze und weißem Haar.
Kommen wir mal näher und jetzt erfahren Sie die Nachricht, ein weißer Mann kommt.
Als ich ihn das erste Mal sprechen hörte, bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Jemand, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Negern spricht, heute nicht mehr denkbar. Dögen ist Berliner. Er wird 1877, im Jahr der Erfindung des Phonographen durch Thomas Alva Edison, geboren. Eine Erfindung, die sich schicksalshaft mit seinem Leben verknüpft und die in ihm einen etwas größenwahnsinnigen Plan reifen lässt.
Wir haben etwa über 3000 Aufnahmen auf 3000 Kupfermatrizen gemacht. Das sind nur die Stimmen der Völker von etwa 250 Völkern der Erde. Und so konnte man und kann man in meinem Institut die Sprachen, die Musik und die Laute im Klang und im Bild und im Text zugleich studieren.
Man hört ihm den Stolz auf sein Lebenswerk an, oder? Ein Stimmenmuseum wollte er schaffen. Eine eigens dafür 1915 gegründete Kommission, die Königlich-Preußische Phonographische Kommission, machte sich zur Aufgabe, erstens Sprachen sämtlicher Völker der Erde, zweitens sämtliche deutsche Mundarten, drittens Musik und Gesang sämtlicher Völker der Erde, viertens Stimmen der großen Persönlichkeiten und fünftens Verschiedenes zu sammeln. Eine vollständige Sammlung der Sprachen und Dialekte der Welt, bereitgestellt für Wissenschaft und Lehre. Das ist die große Idee, die er verfolgt. Geglückt ist ihm das nur teilweise. Hinterlassen hat er vor allem ein riesiges chaotisches Erbe in Form von tausenden Schellackplatten, Wachswalzen und den dazugehörigen Papieren, Fotos und anderen Dokumenten. Alles hauptsächlich aus der Zeit zwischen 1915 und 1944. In Dögens Sinne phonetisch, also sprachwissenschaftlich, ist mit diesem Material nie wirklich geforscht worden. Der Wert dieser Stimmensammlung liegt woanders. Verstaut und zum Teil digitalisiert verweilt seine Hinterlassenschaft heute im sogenannten Lautarchiv an der Humboldt-Universität Berlin.
Hallo. Morgen.
Hier treffe ich Sarah Grossert.
Ich komme hier gleich schon mit gezücktem Mikrofon.
Sie ist Musikwissenschaftlerin und betreut die Sammlung stundenweise. In großen grünen Metallschränken lagern an die 7500 Schellack-Platten. Sie kennt sich ganz gut aus damit. Und jeder, der sich für die Aufnahmen interessiert, kann sie jetzt hier mit ihrer Hilfe hören. Das war nicht immer so. Als ich das Lautarchiv das letzte Mal vor 4 Jahren besuchte, gab es niemanden, der sich noch mit der Sammlung auskannte und sie betreute. Alles lag brach. Die Türen waren verschlossen, die Kisten mit den Wachswalzen verstaubt. Die Aufnahmen fristeten ein Schattendasein. Sehr erstaunlich, angesichts des Schatzes, der sich in den Schränken verbirgt.
Und das kann man jetzt hier schon anhören? Nee,
anhören geht nur auf Anfrage sozusagen oder persönlich im Lautarchiv.
Aber Sie können jetzt schon zugreifen, auf wo man es anhören kann?
Ich kann das zu, genau. Ich kann
können
da
wir dann
zugreifen.
Mal da kurz reinhören?
Mhm.
Die Tonaufnahme des Samoaners Peter Meredith ist eine der Sprachaufnahmen, wie sie auf 2 Dritteln der Schellackplatten zu finden sind. Die restlichen Aufnahmen sind Musikaufnahmen. Das zum Beispiel ist ein hindustanischer Gesang. Man könnte meinen, Dögen sei ein Mann großer Reisen gewesen. Wie sonst hätte er all die Aufnahmen machen können? Tatsächlich haben ihn seine Reisen aber selten über Europa hinausgeführt. Nicht er ist zu den verschiedenen Völkern und Sprachen gereist, sondern die Fremdsprachler haben sich sozusagen zu ihm begeben. Allerdings unfreiwillig. Dögen und seine Mitarbeiter profitierten vom Ersten Weltkrieg. Tausende Menschen hielten sich während der Kriegsjahre als Zivil- oder Kriegsgefangene in den dafür eingerichteten Lagern in Deutschland auf. Für Dögens phonographische Kommission bedeutete die Internierung der Fremden vor allem Zugriff auf eine Vielzahl an unterschiedlichen Sprachen und Dialekten. Direkt vor der Haustür sozusagen. An die 2500 Aufnahmen sind so entstanden. Davon 1650 Schellackplatten. Über Peter Meredith weiß man nicht viel. Er ist in Apia, der Hauptstadt Samoas, geboren. Er spielte Mandoline und sprach neben Samoanisch auch Englisch und Deutsch. Zur Zeit seiner Internierung hielt er sich in Hamburg auf. Vermutlich arbeitete er als Schmied, möglicherweise auf einer Werft. Er sprach und sang also nicht etwa in seiner Heimatstadt in den großen Trichter des Grammophons, sondern in einem Zivilgefangenenlager in Berlin-Ruhleben. An einem Sommertag 1917.
Alles, was ich bis dahin von den Kriegsgefangenen gesehen hatte, waren visuelle Zeugnisse, also Fotos. Und es gibt auch so ein paar kleine Filmschnipsel.
Das ist Britta Lange. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich schon seit Längerem mit den Aufnahmen des Lautarchivs.
Und das absolut Überraschende und auch sehr Aufregende war eben, in dieses Lautarchiv zu gehen und zu erfahren, ja, hier sind die Tonaufnahmen von den Kriegsgefangenen erhalten, dann eine auszuwählen aus einer Datenbank, einen Kopfhörer aufzusetzen und plötzlich spricht jemand.
Besonders zu den Aufnahmen der indischen Kolonialgefangenen hat sie geforscht.
Und das Gefühl, dass diese Person eigentlich lange tot ist, weil die Aufnahme fast 100 Jahre alt ist und sich trotzdem so anhört, als würde sie mir eigentlich gegenüber sitzen oder auf dem Kopf sitzen mit diesen Kopfhörern, das war schon ziemlich überwältigend. Und ich hatte so das Gefühl, dass mir Geschichte entgegentritt.
Die meisten der nichtchristlichen Gefangenen waren im politischen Sonderlager in Wünsdorf in Brandenburg, im sogenannten Halbmondlager, untergebracht. Aber auch in anderen Lagern wurde geforscht und aufgezeichnet. Viele der italienischen Gefangenen zum Beispiel waren in Limburg an der Lahn. Koreanische und belgische Gefangene wurden in Münster aufgenommen. Tatarische, finnische und russische in Puchheim bei München. In Görlitz sprachen viele Griechen in Dögens Trichter. In Mannheim Georgier und Armenier. In Merseburg Franzosen, in Güstrow Schotten. Und so weiter.
Genau, wie man sieht. Es gibt immer einen handschriftlich ausgefüllten Personalbogen und einen maschinenschriftlich abgetippten. In erster Linie enthält der Informationen zum Sprecher, aber hauptsächlich eigentlich ist es eine bildungsmäßige und eine geografische Verortung seiner Sprache, die er spricht. Weil das Interesse an der Einzelperson gab es ja nicht, ne?
Auf einigen wenigen Bildern, die es zur Aufnahmetätigkeit der Kommission gibt, kann man sehen, wie die Gefangenen in den Grammophontrichter hineinsprechen oder singen. Ein Mitarbeiter der Kommission, manchmal ist es Dögen selbst, fixiert den Kopf und hält den vorher aufgeschriebenen Text in Augenhöhe des Sprechers. Andere stehen herum und schauen zu, scheu, müde, neugierig vielleicht. Eine stille Momentaufnahme. Über die Empfindung der Sprecher in dieser Situation lässt sich nur spekulieren. Das Programm der Kommission war eigentlich, die jeweiligen Aufnahmen so gut es geht zu dokumentieren. Also eine Niederschrift in der Landessprache, eine phonetische Umschrift und eine Übersetzung, möglichst ins Deutsche.
In der Realität sieht es aber so aus, dass diese Umschriften bei ganz vielen Aufnahmen fehlen. Und das bedeutet auch, dass wir bei vielen, vielen Aufnahmen, die sich in der Sammlung befinden, bis heute nicht wissen, was die Leute wirklich sagen. Zumal es eigentlich immer nur eine ganz rudimentäre Angabe zum Inhalt gibt. Und dahinter kann sich dann, wie wir gemerkt haben, bei den Recherchen alles verbergen.
Der Kommission waren die Inhalte offenbar viel weniger wichtig als die Tatsache, dass die Gefangenen in flüssiger Rede sprachen.
Also das wäre Nummer 1150, 51 und 52.
Ja, Bengali, PK 1150. Geschichte von der Möwe. Mohammed, wie heißt der?
Mohammed Hassin steht
Hassin.
Da.
Hassin, so, ne? Ja, sowas. Geschichte von der Möwe, genau.
Ein Archiv der Stimmen der Völker für sprachwissenschaftliche Zwecke sollte angelegt werden. Das war das Ziel der Kommission. Für uns heute ist allerdings viel wichtiger, was die Aufnahmen uns über die Zeit ihrer Entstehung sagen. Was die Sammlung so bedeutend macht, kann man am Beispiel der folgenden Tonaufnahmen besonders gut sehen. Durch einen Zufall ist Britta Lange auf sie gestoßen.
Und die hieß Die Geschichte von der Möwe und sie war unübersetzt, eine der wenigen Aufnahmen in bengalischer Sprache, in Bengal. Und wir haben uns um diese Aufnahme nie gekümmert, weil wir dachten, es ist eine von den Fabeln, von denen es sehr viele im Lautarchiv gibt. Also es gibt ganz viele Geschichten von der Katze und dem Papagei oder dem Schwan und dem Kranich und so weiter.
Auf drei Schellackplatten erzählt der Sprecher Mohammed Hossin die Geschichte der Möwe. Und Britta Lange hatte keine große Erwartung, als sie die Aufnahme zur Übersetzung verschickt. Was diese dann allerdings offenlegt.
Das war wirklich wie so eine, wie soll man das sagen? Ja, wie so ein Erdbeben oder so.
Hört, ihr Seeleute, wir sind in Gefahr. Im Jahr 1916, Sonntag, den 16. Januar abends um 7 Uhr, erschien ein deutscher Kreuzer mit dem Namen Möwe längsseits. Grüßte durch das Megafon und fragte, wie ist der Name eures Schiffs? Captain Oliver antwortete, mein Schiff heißt Clan MacTavish.
Dann kam eben heraus, dass auf diesen drei Platten der Gefangene die Geschichte erzählt hat, wie er selber als Officer's Boy, heißt die englische Übersetzung, ist wahrscheinlich Adjutant, auf einem britischen Schiff der Clan Line von Indien losgefahren ist mit indischer Besatzung und dann von dem deutschen Schiff Möwe, Kriegskreuzer Möwe, angegriffen worden ist. Und dieser indische Gefangene schildert eben, wie das ablief.
17 Männer waren durch die 5 Kanonenschüsse der Möwe umgekommen. Der Captain der Möwe sagte zu uns, ihr seid Muslime, schlug uns und zählte uns durch. Dann sagte er, ihr werdet arbeiten.
Aber da müssen wir ja Luftsprünge gemacht haben.
Ja, das war unglaublich.
Total aufregend.
Ja, das war unglaublich aufregend. Also es war wirklich, dass wir gedacht haben, das kann nicht sein. Wir haben hier ein Archiv von Stimmen und keiner weiß, was die Leute sagen. Und tatsächlich sind da Geschichtsberichte dabei, die uns erzählen vom Ersten Weltkrieg, wie das noch nie jemand gehört hat. Und das Ganze ist unwillkürlich. Die Tonaufnahme ist ja nicht gemacht worden, weil die Gefangenen gefragt wurden, wie haben sie denn den Ersten Weltkrieg erlebt, sondern die ist gemacht worden, um ein Sprachbeispiel in bengalischer Sprache, am besten noch zu Sprachlernzwecken, zu produzieren. Und das heißt, man hat sozusagen eine Art unwillkürliches Archiv von Zeitzeugnissen. Und als solche sind diese Aufnahmen auch ernst zu nehmen.
Oh Gott, was für Kämpfe. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Dichter, was soll ich schreiben, wenn es hier mit mir zu Ende geht? Brüder, Seeleute, wenn ich Fehler gemacht habe, vergebt mir bitte. Mein Name ist Mohammed Hussein. Ich bin Adjutant auf der Clan MacTavish. 1918, 4. Februar.
Als Mohammed Hussein diese letzten Sätze in den Grammophontrichter spricht, ist er bereits 50 Jahre alt und seit beinahe einem Jahr in deutscher Gefangenschaft. Er hat sicher nicht geahnt, wer seine Stimme und seine Geschichte einmal hören würde. Wenn er sagt, höre Bruder oder hört ihr Seeleute, vielleicht hat er sich dann vorgestellt, dass Menschen, die ihn kennen, Menschen aus der Heimat, es mal hören würden. Vielleicht war er sich bewusst darüber, dass seine Stimme mit dieser Aufnahme der Vergänglichkeit ein kleines Schnippchen geschlagen hat. Es bleibt alles Spekulation. Man weiß nicht einmal, ob er je zurück nach Indien kehrte oder etwa in Gefangenschaft gestorben ist. Wie Geister lagern seine und all die anderen Stimmen in den Schränken des Archivs. Und bisher ist es eben eher Zufällen zu verdanken, dass solche Geschichten wie die von Mohammed Hussein Gehör gefunden haben.
Und dafür, finde ich, steht eben auch dieses Archiv, das es unglaublich viele Zeugnisse aus dem Ersten Weltkrieg bewahrt, die relativ einzigartig sind, weil sie zum Teil eben auch sehr persönliche, biografische und auch historische Berichte enthalten. Und andererseits steht es halt zugleich für alles das, was wir nicht wissen, also diese ganzen Lücken.
Manchmal allerdings werden auch einige Lücken, auf die das Lautarchiv verweist, geschlossen. Das ist noch einmal der Samoaner Peter Meredith. Er war ein junger Mann, als er in Zivilgefangenschaft kam und in Berlin Ruhleben interniert wurde. In seinem Personalbogen ist er als Halbblut vermerkt. Seine Mutter eine Samoanerin, sein Vater ein Engländer. Im Herbst 2013 erhielt Britta Lange eine E-Mail, die sie mit einer Situation konfrontierte, mit der sie nicht gerechnet hatte. Der in Neuseeland lebende Enkel des Samoaners mit der Registernummer PK895 hatte über Umwege und Zufälle herausgefunden, dass sein Großvater im Ersten Weltkrieg in einem deutschen Zivilgefangenenlager interniert war und dass es sogar Tonaufnahmen aus dieser Zeit gibt.
Ach da, genau.
Wer von den beiden ist es? Dieser Mann?
Mhm.
Ganz junger Mann auch, ne?
Mhm.
Die Tochter von Peter Meredith ist über 80, als sie gemeinsam mit ihrem Sohn und anderen Familienmitgliedern Ende des Jahres 2013 das Lautarchiv besucht, um ihren Vater sprechen zu hören.
Ole tala pa Samoa. Ole tala ua iai upu sawa pa Samoa.
Es war ja so, dass alle ausländischen Personen, die sich bei Kriegsausbruch in Deutschland aufhielten, dass die interniert wurden. Und dazu gehörte er. Also er ist nicht als Kriegsgefangener gekommen. Und sie sagte, er hat nie über diese Zeit im Lager geredet. Und die Familie, zumindest die Kinder, wussten nicht, dass er in einem Lager in Deutschland war. Und dass sie wohl erst nach seinem Tod zufällig ein Foto in seinen Papieren gefunden haben, das ihn zeigt, wie er mit einem Mitgefangenen zusammen Latrinen ausleert. Also ein Foto, was durchaus nicht die würdigste Situation zeigt und was offenbar ja, sich irgendwie erhalten hat. Und darüber sind sie überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass er etwas mit einem Lager hätte zu tun haben können.
Die Aufnahmen von Peter Meredith sind ebenfalls unübersetzt.
Aber die haben uns das Lied übersetzt, als sie hier waren. Goodbye, my friend, we are departing. As we travel overseas, don't forget our homeland, Samoa. Always remember us. Genau, aufgenommen am 25. Juni 1917.
Am Ende des Besuchs hat das Archiv ein Foto und so ein Gesicht zu Peter Meredith bekommen. Und seine Nachfahren nehmen eine Kopie der Aufnahme mit ans andere Ende der Welt, nach Hause. Da scheint sich dann ein Kreis zu schließen. Als wäre durch diese Übergabe der Aufnahme das Geisterhafte genommen worden.
Dörte Fiedler über das Lautarchiv, wo man ab 1915 alle Stimmen der Welt sammeln wollte. Auf deradiowissen.de, da findet ihr unter 100 eine Bildergalerie, die die Arbeit der Geräuschesammler im Gefangenenlager zeigt.
Deradiowissen 100.